Neuntes Kapitel: Ned Lands Zorn. Wie lange dieser Schlaf dauerte, weiß ich nicht, aber er musste wohl lange gewährt haben, da er uns von unseren Strapazen völlig wiederherstellte. Ich wachte zuerst auf. Meine Gefährten rührten sich noch nicht und lagen wie träge Massen regungslos hingestreckt. Als ich kaum von diesem ziemlich harten Lager aufgestanden war, fühlte ich meinen Kopf frei, meinen Geist klar. Ich musterte darauf unsere Zelle genau. Es war nichts an ihrer inneren Einrichtung geändert. Der Kerker war noch Kerker und die Gefangenen noch in Haft. Der Steward hatte nur während unseres Schlafes die Tafel abgedeckt. Eine baldige Änderung unserer Lage war durch nichts angezeigt und ich fragte mich ernstlich, ob es unser Los sein werde, ewig in diesem Käfig zu leben. Diese Aussicht schien mir umso peinlicher, als ich, wenn auch mein Kopf von seiner gestrigen Befangenheit frei war, doch die Brust äußerst beklommen fühlte. Ich atmete schwer. Die schwüle Luft genügte nicht meinen Lungen. War auch unsere Zelle geräumig, so war es doch klar, dass wir einen großen Teil des Sauerstoffes, welcher in derselben gewesen, verzehrt hatten. Denn jeder Mensch verbraucht binnen einer Stunde den in 100 Liter Luft enthaltenen Sauerstoff und diese Luft, welche dann mit einer fast gleichen Quantität Kohlensäure beschwert ist, wird zum Einatmen untauglich. Es war also dringend erforderlich, die Luft unseres Kerkers zu erneuern und ohne Zweifel auch die Atmosphäre des unterseeischen Fahrzeugs. Es warf sich also meinem Geist die Frage auf, wie verfuhr der Kommandant dieser schwimmenden Wohnung? Gewann er seine Luft durch chemische Mittel, indem er mittels der Wärme den im chlorsauren Kali enthaltenen Sauerstoff mitentwickelte und durch kaustisches Kali die Kohlensäure verzehrte? In diesem Falle musste er einige Verbindungen mit dem Festland unterhalten haben, um sich die für diese Operation erforderlichen Materialien zu verschaffen. Beschränkte er sich nur darauf, die Luft unter Hochdruck in Behältern gesammelt zu halten, um sie dem Bedürfnis seiner Bemannung gemäß zuzuteilen? Vielleicht. Oder was bequemer, sparsamer, folglich wahrscheinlicher war, begnügte er sich gleich einem Walfisch auf die Oberfläche des Meeres heraufzukommen und den Bedarf an Atmosphäre für 24 Stunden zu erneuern? Wie dem auch sei und welches Verfahren man anwenden mochte, es schien mir klug, unverzüglich es anzuwenden. In der Tat war ich schon genötigt, häufiger zu atmen, um den geringen Vorrat von Sauerstoff, welchen die Zelle noch enthielt, herauszuziehen, als ich plötzlich durch einen Strom reiner und ganz von Salzdünsten durchdrungener Luft erfrischt wurde. Es war wohl die belebende, jodhaltige Seeluft. Ich atmete weit auf und meine Lungen erquickten sich an dem frischen Element. Zu gleicher Zeit fühlte ich ein regelmäßiges Schwanken von mäßigem Umfang. Das Fahrzeug, das Ungeheuer von Eisenblech, war offenbar an der Meeresoberfläche gewesen, um nach Art der Walfische zu atmen. Hiermit war also die Art der Lufterneuerung des Schiffes völlig ermittelt. Als ich mit voller Brust diese Luft eingestürft, suchte ich nach der Luftleitung, der Röhre, welche uns diese Erquickung zugeführt hatte, und entdeckte über der Türe ein Luftloch, das eine frische Strömung hereinließ, um so die verdorbene Luft der Zelle zu erneuern. So weit war ich mit meinen Beobachtungen gekommen, als Ned und Conseil zu gleicher Zeit durch Einwirkung dieser belebenden Lüftung erwachten. Sie rieben sich die Augen, streckten die Arme und waren in einem Augenblick auf den Füßen. »Mein Herr hat gut geschlafen?« fragte mich Conseil mit seiner täglichen Höflichkeit. »Sehr gut, wackerer Junge«, erwiderte ich. »Und Sie, Meister Ned Land?« »Tief, Herr Professor, aber ich weiß nicht, ob ich irre. Es kommt mir vor, als atme ich Seeluft.« Ein Seemann konnte darin nicht irren, und ich erzählte dem Kanadier, was während seines Schlafes vorgegangen war. »Gut«, sagte er, »das erklärt vollkommen das zischende Brausen, welches wir hörten, als der vermeintliche Narwal dem Abraham Lincoln in Sicht war.« »Vollständig, Meister Ned, es war sein Atmen.« Nun, Herr Aronnax, habe ich keinen Begriff davon, wie viel Uhr es ist, außer zur Zeit des Mittagessens. Des Mittagessens, wackerer Harpunier? Sagen Sie wenigstens des Frühstückens, denn wir sind offenbar am folgenden Tag von gestern. Das beweist, erwiderte Conseil, dass wir 24 Stunden geschlafen haben. Das glaube ich, war meine Antwort. Ich widerspreche dem nicht, erwiderte Ned Land, aber Mittagessen oder Frühstück, der Proviantmeister wird willkommen sein, bringe er das eine oder das andere. Das eine oder das andere, sagte Conseil. Richtig, erwiderte der Kanadier, wir haben Recht auf beides und was mich betrifft, werde ich beiden Ehre machen. Nun denn, Ned, warten wir es nur ab, versetzte ich. Es ist offenbar, dass die Unbekannten nicht die Absicht haben, uns Hungers sterben zu lassen, denn sonst hätte das gestrige Abendessen keinen Sinn. Man wollte uns denn mästen, entgegnete Ned. Ich protestiere dagegen, erwiderte ich, wir sind nicht Kannibalen in die Hände gefallen. Einmal ist noch nicht Gewohnheit, versetzte der Kanadier im Ernst. Wer weiß, ob nicht diese Leute seit langer Zeit frisches Fleisch entbehren mussten und dann sind drei gesunde Individuen von guter Leibesbeschaffenheit, wie der Herr Professor, sein Diener und ich. Weg mit solchen Gedanken, Meister Ned, erwiderte ich dem Harpunier. Und besonders bringen Sie sich nicht dadurch in Zorn gegen unsere Wirte, denn es könnte unsere Lage nur schlimmer machen. Jedenfalls, sagte der Harpunier, ich habe einen verteufelten Hunger. Frühstück oder Mittagessen, die Mahlzeit bleibt aus. Meister Land, entgegnete ich, wir müssen uns nach dem Reglement des Schiffes richten und ich vermute, unser Magensuhr läuft der des Küchenmeisters voraus. Nun, man wird sie auf die Stunde richten, erwiderte Conseil gelassen. Daran erkenne ich Sie, Conseil, versetzte der ungeduldige Kanadier. Sie nützen Ihre Galle und Nerven wenig ab, stets ruhig. Sie wären fähig, Gratias vor dem Benedikte herzusagen und lieber Hungers zu sterben, als sich zu beklagen. Wozu soll das dienen? Fragte Conseil. Es wird zum Klagen dienen, das ist schon etwas. Und wann diese Piraten, so nenne ich sie aus Achtung und nicht um nicht dem Herrn Professor zu widersprechen, der sie Kannibalen zu nennen verbietet, wenn diese Piraten meinen, sie wollen mich in diesem Käfig, worin ich ersticke, aufbewahren, ohne die Flüche meines Zorns zu hören, so irren sie sich. Sehen Sie, Herr Aronnax, reden Sie offen heraus. Glauben Sie, dass Sie uns lange in diesem eisernen Käfig einbehalten werden? Um die Wahrheit zu sagen, so weiß ich die Dauer so wenig wie Sie, Freund Land. Aber kurz, was vermuten Sie? Ich vermute, dass uns das Schicksal ein wichtiges Geheimnis in die Hand gegeben hat. Wenn nun die Mannschaft dieses unterseeischen Fahrzeugs es bewahren muss und wenn dieses Interesse schwerer wiegt als das Leben dreier Menschen, so halte ich unser Leben für gefährdet. Im entgegengesetzten Fall wird das Ungeheuer, welches uns verschlungen hat, uns bei erster Gelegenheit wieder auf die von unseresgleichen bewohnte Welt versetzen. Es sei denn, dass es uns unter seine Bemannung aufnehmen, sagte Conseil, und also uns festhalten will. Bis zu dem Moment, versetzte Ned Land, wo eine Fregatte, die rascher oder gewandter ist als der Abraham Lincoln, sich dieses Piratennests bemächtigen und seine Mannschaft samt uns an seinen Hauptrahr baumeln lassen wird. Richtig geurteilt, Meister Land, entgegnete ich. Aber man hat uns, soviel ich weiß, noch nicht einen Vorschlag in der Hinsicht gemacht. Es ist also unnütz, darüber zu beraten, wozu wir, wenn der Fall eintreten sollte, uns zu entschließen haben würden. Ich wiederhole daher, warten wir ab, lassen wir uns von den Umständen raten und tun wir nichts, denn es ist nichts zu tun. Im Gegenteil, Herr Professor, erwiderte der Harpunier, der nicht ablassen wollte, es muss etwas getan werden. Nun, was denn, Meister Land? Uns retten. Aus einem Kerker zu Land entkommen ist oft schwierig, aber aus einem unterseeischen scheint mir durchaus unausführbar. Nun, Freund Ned, fragte Conseil. Was haben Sie auf meines Herrn Einwand zu erwidern? Ich meine, einem Amerikaner gehen niemals die Hilfsmittel aus. Der Harpunier in sichtbarer Verlegenheit schwieg. Ein Entrinnen unter den Verhältnissen, worin wir durch das Schicksal geraten waren, war durchaus unmöglich. Aber ein Kanadier ist ein halber Franzose, das ließ Meister Ned in seiner Antwort erkennen. Also, Herr Aronnax, fuhr er, nachdem er eine Weile überlegt hatte, fort, Sie ahnen nicht, was Leute, die aus ihrem Kerker nicht entrinnen können, zu tun haben? Nein, mein Freund. Es ist sehr einfach. Sie müssen sich bequemen zu bleiben. Wahrhaftig, sagte Conseil, besser noch drinnen als darunter oder darüber. Aber nachdem man Kerkermeister, Schließer und Hüter hinausgeworfen, fügte Ned Land hinzu. Wie, Ned, Sie dächten ernstlich daran, sich dieses Fahrzeugs zu bemächtigen? Sehr ernstlich, erwiderte der Kanadier. Eine unmögliche Sache. Weshalb denn, mein Herr? Es kann sich eine günstige Gelegenheit ergeben, und ich sehe nicht ein, was uns abhalten könnte, sie zu benutzen. Wenn nicht mehr als 20 Mann an Bord sind, so werden 2 Franzosen und 1 Kanadier, denke ich, Ihnen nicht weichen. Es war besser, den Vorschlag des Harpuniers gelten zu lassen, als darüber zu reden. Darum erwiderte ich nur, »Lassen wir die Umstände herankommen, Meister Ned, und wir werden dann sehen. Aber bis dahin, bitte ich, bezähmen Sie Ihre Ungeduld. Man kann nur mit List zum Handeln schreiten, und durch Entzürnen werden Sie nicht bewirken, dass günstige Gelegenheiten sich ergeben. Versprechen Sie mir also, dass Sie ohne allzu viel Zorn sich der Lage fügen wollen.« »Ich verspreche es Ihnen, Herr Professor«, erwiderte Ned Land in einem Ton, der wenig beruhigen konnte. »Kein ungestümes Wort soll aus meinem Mund kommen, keine brutale Bewegung soll mich verraten, wenn auch die Tafel nicht immer nach Wunsch versehen werden sollte.« »Ich nehme Sie beim Wort, Ned«, erwiderte ich dem Kanadier. Darauf brach die Unterredung ab und jeder von uns überlegte sich, für sich besonders. Ich gestehe, dass ich meinerseits trotz der Versicherungen des Harpuniers mir keine Illusionen mehr machte. Ich gab die günstigen Gelegenheiten, wovon Ned Land gesprochen hatte, nicht zu. Umso sicher zu manövrieren, musste das unterseeische Boot mit zahlreicher Bemannung versehen sein und folglich hätten wir es im Falle eines Kampfes mit einer zu starken Gegnerschaft zu tun. Übrigens hätten wir vor allen Dingen frei sein müssen und wir waren's nicht. Ich sah sogar kein Mittel, um aus dieser hermetisch verschlossenen Zelle zu entrinnen. Und im Falle der seltsame Kommandant dieses Bootes ein Geheimnis zu bewahren hätte, was wenigstens wahrscheinlich schien, so würde er uns an Bord nicht frei handeln lassen. Gegenwärtig war es unbekannt, ob er sich einmal gewaltsam unserer entledigen oder uns auf einen Winkel der Erde aussetzen würde. Diese Hypothesen schienen mir äußerst wahrscheinlich und man musste eben ein Harpunier sein, um auf Wiedergewinnung seiner Freiheit zu rechnen. Ich begriff übrigens, dass Ned Lands Idee durch die Gedanken, welche sich seines Gehirns bemächtigten, sich verbitterten. Allmählich hörte ich Flüche aus seiner grollenden Seele, sah ihn drohende Gebärden machen. Er stand auf, drehte sich um wie ein wildes Tier im Käfig, schlug mit der Faust auf den Boden und stampfte mit den Füßen. Übrigens, die Zeit floss hin, der Hunger peinigte und diesmal ließ der Steward auf sich warten. Und wenn man wirklich gute Gesinnung gegen uns hatte, so vergaß man allzu lang unsere Lage als Schiffbrüchige. Ned Land, von der Pein seines kräftigen Magens getrieben, geriet immer mehr in Zorn und ich besorgte trotz seines Versprechens wirklich eine Explosion, wenn ihm ein Mann von den Leuten an Bord zu Gesicht käme. Noch 2 Stunden lang steigerte sich Ned Lands Zorn. Der Kanadier rief, schrie, aber vergebens. Die blechernen Wände waren taub. Ich vernahm auch nicht das geringste Geräusch im Inneren des Fahrzeugs, als sei es ausgestorben. Es lag unbeweglich, sonst hätte man etwas von zitternder Bewegung beim Arbeiten der Schrauben gespürt. Ohne Zweifel in die Tiefe versenkt, gehörte es der Erde nicht mehr an. Das düstere Schweigen war zum Erschrecken. Wie lange unsere Abgeschiedenheit und Verlassenheit im Schoße dieser Zelle dauern werde, getraute ich mir nicht zu schätzen. Allmählich erloschen die Hoffnungen, welche ich nach unserer Zusammenkunft mit dem Kommandanten geschöpft hatte. Der milde Blick dieses Mannes, der edle Ausdruck seiner Züge, seine noble Haltung – Alles schwand aus meiner Erinnerung. Ich sah diesen rätselhaften Mann wieder so, wie er aus Notwendigkeit sein musste. Unerbittlich, grausam. Ich fühlte, wie er außerhalb des menschlichen Verkehrs jedem zarteren Gefühl unzugänglich war, ein unversöhnlicher Feind gegen Leute, denen er ewigen Hass geschworen haben musste. Aber sollte dieser Mann wirklich im Sinne haben, uns in diesem engen Kerker Hungers sterben zu lassen, uns den greulichen Versuchungen preiszugeben, wozu des Hungers peinigende Qual treibt? Dieser grässliche Gedanke erfasste meinen Geist mit fürchterlicher Stärke und die Fantasie trug dazu bei, dass mich ein wahnsinniges Entsetzen befiel. Conseil blieb gelassen. Ned Land brüllte. In dem Augenblick ließ sich da außen ein Geräusch vernehmen. Fußtritte hallten auf dem metallenen Boden, die Riegel wurden geschoben, die Pforte öffnete sich, der Steward trat ein. Bevor ich mich nur regen konnte, um zurückzuhalten, war der Kanadier über den Unglücklichen hergefallen, hatte ihn zu Boden geworfen und fasste ihn bei der Kehle. Der Steward drohte zu ersticken. Conseil war bemüht, das halb erwürgte Opfer den Händen des Harpuniers zu entreißen, und ich war im Begriff, ihm dabei zu helfen, als mich plötzlich eine französische Anrede an meine Stelle fesselte. »Beruhigen Sie sich!« Meister Land und Sie, Herr Professor, wollen mich anhören.
Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zur 98. Ausgabe von Gemalum. Gemalum hieß ja mal Gerrit und Martin lesen und mehr. Aber inzwischen haben wir noch mehr davon, nämlich die Stefanie ist auch da. Hallo Stefanie.
Hallo Martin.
Hallo Gerrit.
Hallo Martin, hallo Stefanie.
Hallo Gerrit.
Hallo Zuhörer.
Hallo liebe Zuhörenden. Ja, wir sind in der 98. Ausgabe. Die Stefanie hat uns gerade so schön da ins Thema hineingeholt. Wir sind bei 20.000 Meilen unter dem Meer im 9. Kapitel Ned Lands Zorn. Und das haben wir ja nun, glaube ich, ganz... Plastisch erlebt, dass Ned Land ja doch etwas ungehalten ist, sagen wir es mal vorsichtig.
Ja.
Aber warum? Naja, weil er Hunger hat vor allen Dingen.
Das kann ich gut nachvollziehen, wenn ich Hunger habe.
Da reicht auch nicht, dass man gut geschlafen hat, da muss noch ein bisschen mehr passieren. Ja, also wir waren letztes Mal stehen geblieben, dass sie in dieser Zelle da gesteckt waren, aber sie haben was zu essen bekommen, genau. Sie wurden erst eingekleidet und dann wurde ihnen zu essen gebracht. Mhm. Das hat wohl auch ganz gut geschmeckt und dann haben sie sich schlafen gelegt.
Ja, weil sie auch ganz schön K.O. waren, sie haben ja lange ums Wasser und ausgehalten. Ja. Das ist schon
zehrt.
Und sie sind jetzt in Schlaf gefallen und jetzt werden sie wieder wach. Wir wissen nicht und sie wissen es selber nicht, wie lange sie geschlafen haben.
Ja.
Es möchten 12 Stunden gewesen sein oder so.
24.
Vielleicht auch so. 24, aber jedenfalls war das wohl ein sehr erholsamer Schlaf. Denn irgendwo steht doch hier, ich fühlte meinen Kopf frei, meinen Geist klar, habe gut geschlafen sozusagen. Was ich sofort überlegt hatte, wie kann man es so lange ohne Toilette aushalten?
Genau, das habe ich auch gedacht. Weil ich meine, wenn sie da so lange rumsitzen und jetzt immer noch und noch 2 Stunden und jetzt hier und da.
Genau. Wie ist das möglich?
Was machen die? Was wird uns hier verschwiegen?
Ja. Das ist eine gute Frage. Ich kam darauf, weil ich mal ein Buch, war das ein Buch oder war das irgendwie so ein geflügeltes Wort von irgendeinem Motivationsmenschen, der sagte, wofür stehst du morgens auf? Ja? So die Frage, wofür brennst du im Leben? Und für mich ist immer so, ja, um aufs Klo zu gehen.
Ja, aber ich meine, also das würde ich jetzt hier dem Herrn Wern jetzt nicht zum Vorwurf machen, weil ich sag mal, in welchem Buch und in welchem Film überhaupt kennt ihr Situationen, wo man drin steht und jetzt geht der Hero erstmal Pipi machen?
Gibt's so gut wie nie.
Nee.
Wenn es also im Krimi mal vorkommt, dass jemand sagt, kann ich mal ihre Toilette?
Ja, dann will man irgendwelche Haare aus der Bürste ziehen.
Entweder das oder dann geht man also in ein anderes Zimmer, um irgendwas zu ermitteln. Es geht nie darum, auf die Toilette zu gehen. Tatsächlich. Das wird uns, also dieses menschliche Bedürfnis
außer
wird uns.
Außer bei Sex in the City, wo die Hälfte der Folgen, glaube ich, auf der Unisex-Toilette spielen soll.
Okay, du weißt mehr.
Ja, mehr weiß ich auch nicht.
Und bei der Sendung mit der Maus.
Erika Klose.
Okay.
Die Astronautin Erika Klose. Die fragt die Bodenstation, wie geht ein Astronaut pipi? Wo geht ein Astronaut aufs Klo?
Ah ja.
Und die Astronautin Erika Klose heißt Astronautin Erika Klose, weil dann die Bodenstation antwortet, er macht in die Hose. Oder Astronauten machen in die Hose.
Klose. Oh.
Ja.
Ja, also ich habe mal von Astronauten gehört, dass das, wenn die so Öffentlichkeitsauftritte haben, dass das die meistgestellte Frage halt ist, wie das denn überhaupt funktioniert im Weltall mit dem Klo.
Ja, das ist ja auch nicht so einfach.
Ist nicht so ganz einfach, ne. Also
alles Mögliche kann man sich vorstellen, duschen, abwaschen und sonst was, aber aufs Klo gehen ist echt schwierig.
Ja.
Das ist schwere
Kampf Lust. Mit dem Staubsauger sozusagen.
Ja, genau.
Also ich habe das mal in so einer Doku über amerikanische Astronauten, die mit dem Space Shuttle unterwegs gewesen sind, gesehen. Die hatten, also die mussten sich ganz genau auf dieser Kloschüssel positionieren, weil die tatsächlich wie ein Staubsauger funktionierte. Also dieser Luftstrom musste das irgendwie alles mitziehen. Dafür musste man aber genau richtig sitzen. Und die hatten eine Trainingstoilette, wo unten, wo normalerweise dann, also das Zentrum war, war da eine Kamera. Und dann konnten sie sich dann so sozusagen die Position halt üben. Das wurde aber dann, das wurde ihnen erklärt und dann wurden sie damit alleine. Es war kein Trainer dabei, der dann noch sagte.
Gehört also, das auch in die Kategorie Biofeedback?
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das fand ich irgendwie total witzig. Also vor allem auf die Idee zu kommen, so eine Trainingstoilette zu bauen und dann sagen so, hier vorne ist der Bildschirm mit dem Monitor, hier kannst du genau sehen, ob deine Poperze jetzt richtig sitzt. So.
Am richtigen Luftstrom.
Naja, okay. Also du hattest die Idee auch.
Ja,
ich genau.
Und das ist einfach hier.
Irgendwie halten die es ganz schön lange aus, ohne sich darüber zu beklagen.
Der dichterischen Freiheit zum Opfer gefallen. Ja, gut, okay.
Sind halt ganze Männer.
Ja, finde ich jetzt die auch. Die haben nicht so eine Penela-Blase. Heißt das so?
Ich kenne so einen
Konfirmanden-Blase. Naja, jedenfalls nicht so für kleine Jungs, ne? So, alle 5 Minuten. Mama,
ist aber gesünder. Ist aber gesünder.
Als die so aufblähen zu lassen.
Ja, dann bleiben zu viel Kristalle da drin, dann entstehen da irgendwelche Steine.
Ja, wartet mal noch 2-3 Jahre, dann wird Ned Land seine ganze geballten Zorn in seine Schmerzen.
Genau, meinst du? Nein.
Okay.
Na gut, immerhin hat der Stuhl während des Schlafes die Tafel abgedeckt.
Ja.
Ich meine, er wird schon Stuart genannt, also das ist ja schon.
Nicht Kerkermeister.
Ja, eben, also für die Wortwahl nicht schlecht. Und der war wohl da, hat keiner das gemerkt, das Zeug war weg, also Teller und was auch immer reingetragen worden sind, ist nicht mehr da. Und jetzt ist der Raum wieder genau, aber das ist noch Licht an, glaube ich, ne? Es ist nicht dunkel. Haben die denn mit Licht geschlafen?
Ja. Doch, würde ich sagen. Nachdem das Licht angegangen ist, ist es nicht wieder ausgegangen.
Jo, also der Leuchtstoff.
Der Leuchtstoff, der helle elektrische.
Genau. Aber sie haben gut geschlafen, sie brauchen keine Toilette, gegessen hatten sie auch, aber es gibt keine Luft mehr.
Ja.
Oder nicht keine gute Luft,
sagen wir. Ja, genau, der Sauerstoff ist ganz schön verbraucht.
Ja. Was ja auch nicht undenkbar ist. Wenn man
in dem U-Boot.
Ja, wenn man überhaupt, ich meine.
3 Leute in einer hermetisch abgeschlossenen Zelle.
Genau. Ich meine, du kennst das vielleicht aus Besprechungsräumen oder so. wenn du dann eine Stunde gesessen hast mit 5 Leuten und du gehst dann mal raus zur Toilette und kommst wieder rein, ist, mein Gott, ist hier ein Puma-Käfig. Das merkt man nicht, solange man drin sitzt. Aber wenn man dann von draußen reinkommt, ich habe das schon ein paar Mal erlebt, so, dass ich, kann man jemand ein Fenster aufmachen? So diesen Impuls. Das ist schon, ja, und gut. Aber das ist ja auch ganz normal. Wir sind ja Sauerstofftiere. Wir veratmen Sauerstoff und wenn er weg ist.
Ja, ich fand das schon, also ich meine, jetzt während der Corona-Zeit ist ja, sind ja so CO2-Ampeln zum Beispiel in Klassenzimmern eingeführt worden, um eben
die Frische der Luft.
Ja, genau.
Die Nicht-Frische der Luft.
Und ich meine, unabhängig von Corona ist das ja mal eine gute Idee. Ja. und wenn ich das richtig weiß, die zeigen an, dass es jetzt mal nötig ist, die Luft auszutauschen, wenn der Kohlendioxidgehalt doppelt so hoch ist wie bei frischer Luft oder so. Also irgendwie so, wo man so denkt, aha.
Kein Wunder, dass die Schüler normalerweise so müde sind.
Genau.
Denen fehlt einfach frische Luft.
Ja, es war dann schon, glaube ich, auch erstaunlich, wie häufig dann so
gelüftet werden musste und ja, wie wenig sonst gelüftet worden ist.
Ja, ich war auch, wo war das denn? Auch in so einem Seminarraum, der dann auch immer so eine Ampel da hatte und wo man so gedacht hat, oh Gott, ja schon wieder das Fenster auf, ne? So gefühlt alle 10 Minuten musste jemand das Fenster aufmachen. Und also wenn das wirklich, ich sag mal, der
Maßstab ist.
Dem gesunden Sauerstoffanteil irgendwie gereicht, wenn man alle 10 Minuten das Fenster aufmachen muss, dann will ich auch nicht wissen, unter welchen schwerwiegend geisteseinschränkenden Arbeitsbedingungen wir sonst so arbeiten.
Kohlendioxidüberschuss. Ja, das ist insofern schlecht, weil das dann den Sauerstoff auch verdrängt. Also selbst wenn genug da wäre, ne, ist immer so eine feste Mischung. Wie hieß das denn noch?
Ja, CO2 ist schon das, was am wenigsten da ist.
Echt? Was haben wir? Am meisten ist Stickstoff mit 70% oder sowas, ne? Ist das nicht so?
78% Stickstoff.
Ach, 78 sogar.
20,94 steht hier, also 21% Sauerstoff, 0,93% Argon.
Ach, guck mal, edel.
Reine trockene Luft, die hat bei bodennahen Schichten der Atmosphäre etwa folgende Zusammensetzung. Sagt, wer sagt das?
Der Hersteller des
School. Hüllnug.de. Naja, gucken wir doch mal lieber.
Wie viel Sauerstoff haben wir dann?
Sauerstoff wäre 21%.
21%,
also ein Drittel. 78, 21, 1% Argon und dann bleibt eben 0,04% Kohlendioxid übrig. Das ist jetzt ein bisschen Wikipedia, da, so.
Ja,
sind aber auch bei 0,04.
Ja, genau, es ist genau das Gleiche. Tatsächlich genau das Gleiche.
Deswegen muss man das auch mit 2 Nachkommastellen angeben, weil sonst ist nämlich gar kein Kohlendioxid
mehr drin.
Ja,
und insofern.
Und dann ist es aber schwierig mit dem Doppelten dann.
Ja, ist 0,08.
Ja, wenn wir die Nachkommastellen weglassen und auf 0 runden und dann sagst du, der Anzeiger geht beim Doppelten an, 2 mal 0 ist immer noch 0.
Ja,
genau.
Das sollte ein Witz sein. Okay, schlechter.
Ah,
danke. Na gut, auf jeden Fall, die haben das Problem, dass sie keine Luft kriegen oder wahrscheinlich keine Luft kriegen. Was würde dazu führen? Die würden so langsam dahin dämmern und wahrscheinlich versterben.
Ja,
letztendlich.
So. Wahrscheinlich würden sie so wegduseln, oder? Man schläft dann wahrscheinlich ein.
Ich glaube auch, dass man da so.
Ja.
Also entweder kommst du in so eine Panik, weil du merkst, da ist Sauerstoffnot und so, und das wird immer hektischer, oder man wird einfach so müde und tranig. Mhm. Also bei Kohlenmonoxid, glaube ich, da schläfst du tatsächlich einfach so weg. Also bei dieser Rauchgasvergiftung oder ja, so. Das ist wohl
ziemlich gefährlich.
Sehr gefährlich, aber auch friedlich, sagen wir mal. Bei Kohlendioxid weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Ob man ja, aber gut, aber ich meine, jetzt sehe jetzt Sauerstoffmangel. Du stirbst ja wahrscheinlich nicht an dem hohen Kohlendioxidgehalt. Weil ich meine, wenn der jetzt ja, drei bis viermal so hoch ist oder so, meine bei 0,04% auch, oder also Kohlendioxid toxisch.
Was kommt jetzt?
Ja, ich will wissen, welchem Gehalt toxisch.
Kohlendioxid selber?
Genau. Ab 5% wirkt CO2 narkotisch. Also du musst von 0,04% auf 5% raus. Das muss
schon
also
lange, viel.
Über das Hundertfache dessen, was normalerweise in der Luft ist. Insofern, du wirst nicht so schnell an Kohlendioxid über so. Und jetzt, was ist denn?
Monoxid ist, glaube ich, dass die Sauerstoffbindefähigkeit an den roten Blutkörperchen eingeschränkt wird. Oder das ersetzt sozusagen das Sauerstoffatom an dem roten Blutkörperchen. Da war mal was, irgendwas.
Unterschied Kohlenmonoxid und Kohlendioxidvergiftung. Ah,
können wir das Thema...
Ich sehe schon, das ist halt Stefanis Gesicht, es wird nicht fröhlicher. Bei jeder Seite Gift hier.
Können wir denn noch gucken, was passiert, wenn zu wenig Sauerstoff in der Luft ist? Oder lieber nicht?
Lieber nicht. Machen wir weiter. Denn es gibt ja eine Lösung. Also er macht sich hier erstmal Gedanken, wie man denn die Luft reinigen könnte. Zum Beispiel durch kaustisches Kali. Die Kohlensäure. Kohlensäure durch kaustisches Kali.
Kaliumhydroxid. Auch hilft mir zwar nicht weiter, aber
kaustisches
ist Kaliumhydroxid.
Kaliumhydroxid. Ein Kalium-Ion und ein Hydroxid-Ion. OH- und K+.
Kannst du ein bisschen runter machen, dein Mikro? Dann, ja, ich glaube, dann wird, weil ich höre dich atmen.
Ja, das man ist hört gut mich so. Immer atmen.
Ich würde ja sagen, du musst es höher machen.
Genau, Gerrit hat gerade gesagt, ich soll es höher machen, damit man nicht so atmen.
Nicht in dem Luftstrom der Nase ist.
Ich habe keine Ahnung, ich dachte nur gerade.
Vielleicht wir könnten auch so ein Schild dazwischen machen. So ein
Corona-Schild.
Corona-Schild?
Das ist doch gar nicht nötig. Es gab doch
so Leute, die so ein...
Ach so, stimmt.
Ah,
so Plexiglas.
Plexiglas vor der Nase, was so ganz toll gewirkt hatte. Wo man so meinte, ja, toll.
Ja.
Kannst du auch gleich lassen.
Okay, ich versuche weniger zu atmen.
Nein, dann mach's lieber höher, genau, vielleicht ist das
oder hier. Leiser, also nein, sag mir
doch,
einfach.
Mach doch mal höher.
Mach jetzt wieder höher.
Genau, weil auch wenn es aus dem Luftstrom raus, noch höher.
Noch höher.
Ja, das muss ja nur auf den Mund gerichtet sein.
Ja, da hängt es mir vor, stört euch das nicht, das hängt ja einem vorm Auge. Ich komme mir vor wie ein Pirat.
Nein, das stört überhaupt nicht.
Das stört überhaupt nicht. Da gewöhnt man sich dran, wenn man sich dran gewöhnen will.
Okay, gut. So, ich hoffe, dass mich jetzt von den Zuhörerinnen und Zuhörern niemand mehr zu schwer atmen hört.
Das
und ihr auch nicht.
Wir auch nicht, genau.
Genau, sonst haltet euch
die
Ohren.
Wie machen wir jetzt weiter? Also wir wollen nicht sterben und wir wollen nicht über das Ersticken reden.
Aber wir können ja darüber reden, wie jetzt Sauerstoff, also ne, da zeigt sich ja wieder die, weiß ich nicht, das große gesammelte Wissen des Wissenschaftlers Aronnax, dass er jetzt wieder 17 Methoden direkt im Kopf hat.
Eine, um Sauerstoff aus irgendeiner chemischen Substanz rauszuholen und eine um Kohlendioxid aus der Luft rauszuholen.
Nee, zwei. Was? Ach so, ja, Entschuldigung. Ja, genau. Das ist doch schon, also ich hätte das jetzt nicht gewusst, was man da machen muss. Ich wär bei den Varianten einmal oben an die Luft, Klappe auf, Luft rein und wieder runter stehen
das
geblieben.
Ist ja auch seine letzte, einfachste und
das
damit
ja auch,
wahrscheinlichste Lösung.
Ja genau, auf die wäre ich auch gekommen.
Aber das mit diesem Kohlenstoff rauswaschen sozusagen, das habe ich mal bei so Tauchgeräten gelesen. Es gibt ja die Tauchgeräte mit Flaschen, wo es dann hinterher so rausblubbert.
Ja.
Und wenn man aber nicht will, wenn man nicht blubbern will, dann gibt es auch so Kreislaufsysteme, da wird dann im Prinzip die Ausatemluft aufbereitet, damit man sie wieder einatmen kann. Und ich glaube, das ist auch so eine
Kohlendioxidbindung. Also, genau, was. Und das macht hier das kaustische Kali, Kaliumhydroxid. In Wasser löst es sich unter großer Wärmeentwicklung, nein, gut, das brauchen wir nicht, mit Kohlenstoffdioxid der Luft reagiert es zu Kaliumcarbonat. Und wird deshalb in luftdichten Behältern aufbewahrt. Also du brauchst es nur an die Luft zu halten und es saugt den Kohlendioxid aus der Luft raus, weil es so wahnsinnig reaktiv ist und dann Kaliumcarbonat.
Das heißt, man könnte die Schulklassen damit ausstatten. Dann braucht man die Fenster nicht aufzumachen.
Ja, aber es verbraucht sich dann natürlich auch. Es braucht vielleicht dann...
Kann man Kaliumcarbonat für irgendwas nutzen? So?
Außer um... Kaliumcarbonat ist irgend so ein ist
das nicht? Aber nichts mit Carbonara zu tun, ne? Kann man keine Carbonara-Soße oder so.
Ja, Tütensuppen.
Also, keine Ahnung, Kaliumcarbonat. Gehen wir doch.
Okay, aber Kaliumhydroxid ist ein Feststoff.
Ja, so ein weißes Zeug. Mhm. Ein weißer hygroskopischer, also zieht Wasser an, Feststoff.
Das ist dann diese.
In der Wikipedia ist auch ein Bild davon, von so Kaliumcarbonat-Tabletten. Kaliumhydroxid. Sein wahrer, stark hygroskopischer Stoff, der meist als Plätzchen oder Stangen, selten als Pulver verkauft wird.
Mhm. Oh. Mein Stuhl knarzt. Ich darf mich nicht bewegen. Mhm. Stefanie darf nicht atmen. Mhm. So, das sagst du nicht?
Weiß ich nicht. Nicht reden.
Reden. Sehr gut.
Okay, also es gibt irgendwelche Chemikalien, da kann man den Sauerstoff rausholen und es gibt andere Chemikalien, da kann man das Kohlendioxid reinpressen und damit kann man seine Luft erneuern.
Und es gibt Sauerstoffkerzen. Das haben die bei den Astronauten auch. Okay. Das sind so Geräte, das ist so eine Art Verbrennung. Also das ist wie auch immer ein fester Stoff, dann zieht man dann so ein Schnürchen, dann fängt er an, was zu verbrennen und durch die Verbrennung entsteht Sauerstoff.
Ich dachte normalerweise.
Ja, genau, habe ich auch, aber irgendwie keine Ahnung.
Vielleicht wie. Andere, das, sind das auch besondere Chemikalien, die dann da so reagieren.
Also, ihr seid jetzt bei
Sauerstofferzeuger.
Genau, das andere, Kaliumchlorat.
Wenn du das sagst.
Chlorosaures
Kali ist Kaliumchlorat. KClO3, sagt die Wikipedia.
Und das kann Sauerstoff machen?
Genau.
Mhm.
Kaliumchlorat ist ein weißes, beständiges Salz, das in Wasser eine farblose Lösung ergibt. Die Verbindung wirkt stark oxidierend und wird durch unter anderem zur Herstellung von Streicheln, Zündhütchen und pyrotechnischen Erzeugnissen verwendet. Okay, so, jetzt gibt es aber, wo war das hier mit der Sauerstoffherstellung?
Ganz schön chemielastig heute.
Eigenschaften.
Mhm.
So richtig unser Fachgebiet.
Mhm.
Verwendung. Kaliumchlorat
gleich nach wird im
Labor zur Sauerstoffgewinnung eingesetzt. Man verwendet es zur Herstellung von Leucht- und Spielzeugmunition, vor allem aber in Zündköpfen von Streichhölzern. Aber Kaliumchlorat wird im Labor zur Sauerstoffgewinnung. Also wenn du rein Sauerstoff haben willst, nimmst du Kaliumchlorat.
Ah.
Und hier steht jetzt nicht wie, aber ich nehme mal an, das, was da steht, dass du erhitzt das einfach.
Aha.
Und dann kommt der Sauerstoff da raus. Wird schon stimmen.
Na gut.
Na gut, aber ne, dafür muss er dann auch hin und wieder mal an Land, um die entsprechenden Chemikalien an Bord zu nehmen.
Ja.
Kann nicht auf Dauer dann auf Wasser.
Genau. Generell ist Kaliumchlorat auch als Reinstoff mit Vorsicht zu behandeln, da auch geringfügige Verunreinigungen, vor allem mit rotem Phosphor, aber auch Schwefel oder Metallpulvern, die potenzielle Gefahr einer unwillkürlichen, spontanen Selbstentzündung oder Explosion maßgeblich erhöhen können.
Ja, so wie Ned Land, ne? bei dem ist eine Explosionsgefahr
auch möglich.
Vielleicht ist der auch verunreinigt durch roten Phosphor.
Ja, wo du gerade von Spielzeugmunition gesprochen hast. Überhaupt ein sehr, sehr seltsamer Begriff, ne? Spielzeugmunition geht mir irgendwie nicht so sauber durch den Kopf. Das stimmt irgendwas nicht.
Ich habe hier noch einen schönen Satz aus der Wikipedia. Ich muss ihn jetzt vorlesen, weil er mir so gerade unter die Finger gekommen ist.
Mach.
Bei Kaliumchloratum, welches unter anderem in homöopathischen Fertigarzneimitteln wie Salben oder Globuli als Wirkstoff benutzt wird, handelt es sich entgegen dem lateinischen Namen nicht um Kaliumchlorat, sondern um Kaliumchlorid.
Okay.
Gleich KCL. Auch als Kochsalzersatz bekannt.
Er macht einen Buchstabe, macht's dann.
Ja, aber homöopathische
Kochsalzlösung.
Kochsalzersatz. Arzneimittel. Kochsalzersatz. Ja,
siehst du, das heißt sonst immer Zuckerkügelchen? Gar nicht wahr,
was sie mir auch sagen. Genau. Kaliumchloratum.
Tja. Okay, also aber wie könnte das... Also
ich komme nicht hinterher, aber gerade wurde die Frage gestellt, wofür man denn Kaliumcarbonat, also ja, das, was wenn man das in die
Schulklasse... Wenn man da Hütensuppen rausmachen kann und hübsche Soße.
Nee, das ist ja Kaliumchlorat, jetzt sind wir bei Kaliumcarbonat. Das, was entsteht, wenn du Kohlendioxid mit kaustischem Kali...
Ja, darüber sprachen wir doch, Carbonat, wie Carbonara. Carbonara.
Da kamen ja, wir doch genau
auf. Deswegen kamen wir auf die Tütensuppen.
Genau.
Ja. Okay, also, ja, aber, wofür braucht man es jetzt wirklich, ja, wenn nicht für die Soße?
Ein Großteil des produzierten Kaliumcarbonats wird für die Düngemittelproduktion verwendet. Daneben wird es eingesetzt als Zusatzstoff bei der Herstellung von Glas, zur Herstellung von Schmierseifen und Emaille, Kaligläsern, Pigmentfarben, fotografischen Entwickeln, Düngemitteln, wasserfreie Kabel und so weiter. Also es ist eine wahnsinnig lange Liste.
Fältig einsetzbar.
Also insofern.
Bestimmt auch für Globuli.
Wenn man, bestimmt auch.
Für die Globuli-Gläser, also die drumherum.
Also insofern könnte man das, was jetzt in den Klassen produziert würde, diesen Abfallstoff sehr gut verwenden. Zum Beispiel im Schulgarten.
Im Schulgarten, genau. Atmen für den Schulgarten.
Puh, okay, so. Aber es zeigt sich ja dann, dass es so, also später dann mal, dass es so ja nicht ist. Mit.
Weiß man noch nicht.
Also.
Naja, am Ende wird es ja hier, die Art der Lufterneuerung ist völlig ermittelt, steht außer Frage.
Ja, das kam mir schon sehr komisch vor. Nur weil er einen frischen Luftzug hat und. Also,
er ist etwas vorschnell in seiner...
Ja,
seiner,
naja, gut, aber man kann sich ja schon durchaus vorstellen, dass dieses durch chlorsaures Kali entwickeltes reine Sauerstoff, dass der jetzt nicht noch mit von frischen Salzdünsten durchdrungene Luft erzeugen würde.
Ja, aber nur weil du hin und wieder mal einen Schluck Wein trinkst, heißt das nicht, dass du nicht grundsätzlich auch mit Wasser zufrieden bist und von Wasser dich deinen Flüssigkeitshaushalt im Wesentlichen. Also nur weil man mal auftaucht und die frische Luft, die es dann gibt, gut heißt und
ach so, du meinst, es könnte tatsächlich doch mehrere Methoden.
Ja.
Aber
ich
möchte euer Augenmerk auf zwei Absätze weiter lenken. Ein Seemann konnte darin nicht irren.
Ja.
Also
ja,
der ist.
Nein, aber dass das jetzt frische Luft ist, die sie da jetzt kriegen.
Atme, ich sehe Luft.
Genau, die von draußen kommt, das will ich ja nicht bezweifeln, aber das heißt doch noch lange nicht, dass nicht die anderen Methoden im Wesentlichen eingesetzt werden.
Ja, wenn das Schiff längere Zeit unter dem Wasser ist.
Genau, dass man mal groß lüftet, wenn sich die Gelegenheit bietet, das widerspricht ja nicht dem, dass man, wenn sich die Gelegenheit nicht bietet, es eher andersrum macht.
Völlig richtig, genau.
Naja, aber immerhin, die Lungen erquickten sich.
Ja.
Und es gab ein Schwanken von mäßigem Umfang, das heißt, das Ganze hat sich bewegt. Was es ja nachher nicht mehr tut.
Ja, da sind sie auch wieder unter.
Ja.
Ach, jetzt bist du schon an dem vorbei. Ich fand hier noch so schön, das Fahrzeug, das Ungeheuer von Eisenblech, war offenbar an der Meeresoberfläche gewesen. Da habe ich so automatisch das Ungeheuer von Loch Ness sozusagen daraus gesehen. Das Fahrzeug, das Ungeheuer von Eisenblech von Loch Ness. War schön. Okay, da war Bewegung und hinterher nicht mehr, stimmt.
Das Ungeheuer von Eisenblech, da muss ich eher an den Ritter Rost denken.
Schepper, Schepper. Okay, dann gehen wir darüber hinweg. Hat gut geschlafen. Ja, dann wird hin und her geredet. Tief, Herr Professor. Ja. Gut, dann haben sie Hunger, ne?
Ja, genau. Das ist ganz wichtig.
Jetzt geht es wieder ums.
Und sie überlegen, ob sie Kannibalen in die Hände gefallen sind, was ich jetzt irgendwie etwas abwegig finde, aber okay.
Naja, die Idee, dass die Gefangenen erst gemästet werden, damit
das
sie.
Das kennen wir ja schon von Hänsel und
Gretel. Genau, das kennen wir von Hänsel und Gretel, damit sie einen besseren Braten abgeben.
Ja, gut, aber dann braucht man sie wiederum nicht hungern zu lassen. Das macht auch keinen Sinn.
Das stimmt. Dann hätte man jetzt ein kontinuierliches.
Ja. Hätte man ein Buffet, so ein Dauerbuffet, wo immer nachgelegt wird.
Aber hier ist schon schön, ne? Also, wie viel Uhr ist es? Keine Ahnung. Da gab es doch mal so Experimente auch, ne, wo Menschen in den Berg gebracht wurden und man hat dann versucht, irgendwie
den natürlichen sozusagen nicht beeinflussten, sondern rein aus dem Körper generierten Schlaf-Wach-Rhythmus, der etwas
25 Stunden
länger ist, ne? Etwa eine Stunde länger oder etwas länger als der 24-Stunden-Rhythmus.
Was beweist, dass wir tatsächlich von Aliens abstammen. Ja. Sie kommen nämlich von einer Welt, die nicht einen 24-Stunden-Tag hat, sondern einen 25-Stunden-Tag hat.
Ach so, ja, in unseren Genen ist das noch
drin.
Aber vielleicht hat sich die Erde früher einfach auch langsamer gedreht.
Nee, das ist genau andersrum. Die Erde verlangsamt sich, beschleunigt sich nicht.
Jetzt?
Ja, schon immer, durch die Gezeiten.
Ah, irgendwann bleiben wir stehen?
Ja.
Dann oder drehen wir uns dann rückwärts?
Nein.
Die nächste Runde geht rückwärts.
Das nennt sich dann eine gebundene Rotation. Das heißt, wenn der was umlaufende Körper dem, was er umkreist, immer die gleiche Seite zuweisen ist, wie zum Beispiel der Mond der Erde gegenüber. Du siehst ja immer nur eine Seite vom Mond.
Die helle, nicht die dunkle.
Nee, die ist mal hell und mal dunkel.
Aber das ist ein guter matter Versuch. Of
it's ich all das, dark.
Das war schon ein guter Versuch. Was mit die helle Seite? Immer die helle Seite sehen. Ja, das gibt ja diese ganzen Verschwörungstheorien auf der Rückseite des Mondes. Was da alles steht und aufgebaut wurde und wer da lebt und wohnt, das wissen wir ja alle nicht.
Genau.
Die Chinesen haben jetzt versucht, was Chinesen oder Inder?
Also irgendwie da drumherum zu fliegen.
Die haben dann mal versucht, da hinten zu landen. Das ist gar nicht so einfach, weil von da aus gibt es natürlich keine Signale zurück.
Ja, brauchst du Relaisstation. Genau.
Ja, so ist das.
Okay. Gut, aber also der Mond dreht sich genauso schnell wie die Erde, sodass er der Erde immer die gleiche Seite zuweist und das, weil die Rotation eben, die eigene Rotation immer weiter abgebremst wird durch die Gezeitenkräfte. Der Mond erzeugt ja auf der Erde, nein, die Sonne erzeugt auf der Erde Ebbe und Flut im 6-Stunden-Rhythmus. Und dabei entsteht Reibung, ne,
Auf der Erde.
Das Wasser
reibt über die Erde oder durch die Atmosphäre, oder?
Ja, hat ja einen gewissen Widerstand, wenn es in die Nordsee reinströmt, wie verrückt durch den Ärmelkanal und wieder zurück. Das geht nicht ganz widerstandslos. Und dieser Widerstand bremst die Erde ab.
Mann, da müssten wir mal den Ärmelkanal ein bisschen breiter machen, damit es da nicht so viel Widerstand
gibt. Wenn jetzt noch die ganzen Gezeitenkraftwerke dazu auch, ist ja nicht nur der Ärmelkanal.
Wenn jetzt noch die ganzen
Gezeitenkraftwerke kommen. Nicht nur Großbritannien bremst.
Oh, naja.
Ja, das dachte ich mir aber eigentlich immer, dass die Bremser sind.
Die bremsen nicht nur in der Politik, sondern auch die Zeiten.
Erdrotation.
Ja.
Also gut, die Tatsache, dass die Erde sich Dass sie langsamer wird, kann keine Erklärung dafür sein, dass wir einen inneren 25-Stunden-Rhythmus haben. Also müssen wir von außerhalb jetzt
Abstand. Geht von nicht Ende. Anders. Also schlüssig bewiesen.
Ich hätte ja eher gedacht, ach, es ist ja interessant, wie nah das beieinander liegt. Also der innere Rhythmus zu dem äußeren, der uns durch die Gestirne vorgegeben wird. Nur eine Stunde Unterschied, das halte ich für relativ, also so über den Daumen ist es ja fast gleich.
Ich bin eher erstaunt, dass das überhaupt, also ich sag mal, ich hätte ja jetzt gedacht, dass es da eine große interindividuelle Streuung gibt.
Ja,
keine Ahnung.
Und über die Streuung, also ich meine, ne, wenn das dann so im Durchschnitt 25 Stunden sind, aber die ganze Verteilung jetzt irgendwie so schief ist, dass man aber eben auch so
ein paar schlafen nur 3 Stunden und dann ein paar Stunden wach und schlafen wieder 3 Stunden. Mhm. Und andere schlafen 30 Stunden am Stück oder was. Kann ja auch sein.
Ja. Also ich glaube, mein Rhythmus wäre kürzer.
Ja.
Ich würde schneller wieder einschlafen.
Wer weiß denn?
Was haben die denn da letztens?
War das wie heißt denn das jetzt nochmal?
Was denn? Zirkadianer Rhythmus heißt das.
Mhm.
Mit C-I-R-C-A.
Zirkadianer
Rhythmik da so. Lass uns doch mal gucken nach diesen.
Wie wir ja wissen, haben ja Mittelwerte ohne eine Streuungsangabe 0 Aussage.
Ne? Genau.
Ja.
Im Mittel ist die Ente tot. Mhm. Streuung geht das Leben. Nee, wäre er klug und nehme Schrot, so würde. Wie war das denn noch? Ein Jäger auf der Entenjagd hat einen ersten Schuss gewagt. Der Schuss zu hastig aus dem Rohr lag eine gute Handbreit vor. Der zweite Schuss mit lautem Krach lag eine gute Handbreit nach. Statt, wie war das? Der Jäger denkt, glaubt man den Mittelwert? Statistisch ist die Ente tot. Doch wäre er klug und nähme er Schrot, er würde seine Chancen mehren, der Schuss geht ab, die Ente stürzt, weil Streuung ihr das Leben kürzt. So war's. Also habe ich den Mittelteil verkackt. Ich konnte das doch mal. Ich wollte doch irgendetwas aus dem Statistikbuch mal auswendig lernen. Und dann habe ich das aus dem Vorwort. Damit habe ich aber keine Punkte bei der Prüfung machen können. So, wir sind hier in einem toten Punkt angekommen.
Ja, wir sind
in der Höhle. Gerrit ist in der Recherche
Viele Meilen unter dem Meer, unter dem Berg und gucken, wie lange die Menschen schlafen.
Genau.
Ja, ich versuche irgendwelche Hinweise auf dieses Experiment zu kriegen. Wo
die Frage ist ja auch, ob man denn mit ethischen Maßstäben das überhaupt vertreten kann. Also Menschen, man müsste die wahrscheinlich so lange da hineinstecken, dass das, was sie so an gewohnter Rhythmik haben, dass sie das erstmal rauskommt sozusagen. Wie lange muss man im Urlaub sein, bis man vergessen hat, wann morgens der Wecker schellt, so im Alltag?
Also hier gibt es so eine Liste von irgendwelchen Verrückten, die so lange, also jetzt so selbst lange in irgendwelchen Höhlen.
Ja.
Gewesen ohne Uhr sind.
Und so.
Ja.
Aber die haben ja wahrscheinlich dann immer noch Licht, oder? Also die Sonnen.
Nee, genau. Da geht es um so. Und da hat einer, der wird aber hoffentlich irgendwann zwischendrin mal rausgekommen sein, 1993, Maurizio Montalbini, 366 Tage in einer unterirdischen Höhle.
Ja, ein Jahr. Naja, ich meine, ich finde das jetzt, es ist natürlich, ich überlege.
500 Tage.
Überlege, wie die trotzdem Kontakt haben können. Also was weiß ich, durch E-Mail oder irgend sowas, dass man jetzt, ja, kannst nicht wirklich einen Computer haben. Die haben alle eine Uhr eingebaut. Ja, also muss man überlegen, wie kriegt man das hin? Mhm. Aber ich meine, es gibt ja auch diese Langzeitexperimente, wo simuliert wird, ein Flug zum Mars und dann, wo die Leute 500 Tage abgeschottet sind und das freiwillig über sich ergehen lassen. Und ich finde das jetzt sozusagen so ethisch nicht so schlimm, weil den Leuten ja nichts vorgemacht wird. Mhm. Ne, du weißt, ich lasse mich jetzt darauf ein und habe weiterhin Kontakt zur Welt, also jetzt bei diesen simulierten Raumflügen, ob du die jetzt die Nachrichten eine Dreiviertelstunde oder auch 2-3 Stunden später hörst oder nicht, meine Güte. Es gibt sicherlich den Notausschalter, dass du sagen kannst, so, und jetzt gehe ich hier raus und breche das Experiment ab. Es wird dich da keiner wirklich einsperren.
Ja.
Und jetzt wäre bei diesem Höhlenexperiment eben wichtig, dass du auch irgendwie menschlichen Kontakt hast, dass du eben nicht völlig.
Ja, ich habe jetzt diese Bilder, die hier gemalt werden, eingeschlossen sein, nicht rauskommen, Hunger leiden und so weiter. Das habe ich irgendwie in dieses Experiment hineinprojiziert. Und unter den Bedingungen geht das nicht. Aber du hast natürlich völlig recht. Abwesenheit von Sonnenlicht und äußeren Uhrzeiten heißt ja nicht, dass man hungern muss oder dass man nicht mehr mit Menschen reden kann.
Ja, das mit den Menschen reden und so ist natürlich
immer schwierig. Das mit den Menschen reden hat, also bei diesen, es gibt diese Bunker-Experimente, hier ist jetzt Beispiel von einem Andexer-Bunker-Experiment. Zwischen 1964 und 1989 gab es 400 Probanden.
Also die doch sich schon eine ganze Menge.
Freiwillig in so einem Bunker haben einschließen lassen und sie hatten irgendwie die, was heißt Vorgabe, also Ziel war, dass sie mindestens 4 Wochen jeweils in so einer Isolationszelle in diesem Bunker sind, unter der Erde, nur durch eine Schleuse erreichbar, abgeschnitten von der Außenwelt, also kein Tageslicht, keine Geräusche, keine Medien,
ja, klar.
Keine Uhr und es gibt halt kleines Bad, kleine Küche, also die dürfen aufs Klo.
Ja,
das ist schon mal gut.
Ganz wichtig.
Und dann gibt's
und halt sie so, haben wahrscheinlich was zu essen.
Genau, sie kriegen Essen und trinken eben über so eine Schleuse, also so, dass halt auch kein Kontakt irgendwie ist und können eben kommunizieren über Zettel, die sie in die Schleuse legen.
Genau, das dachte ich mir so, dass man eben das irgendwie schriftlich machen muss, weil wenn du jetzt mit jemandem sprichst, selbst alleine sprechen ist, kriegst du zu viel mit von wie, selbst wenn du sie jetzt sozusagen vereinbarst, ich sage nicht, ist gerade Tag oder Nacht oder sonst was, ich glaube, das ist zu viel, ziehst du schon da raus.
Wohl geht natürlich schon in Richtung Isolationshaft und das ist ja auch immer umstritten, ob man das überhaupt machen darf.
Klar, aber dann, es ist ja noch ein Unterschied, ob du da jederzeit raus kannst, wenn du willst oder nicht.
Ja.
Ich habe mal gehört, dass das so von Studenten gerne gemacht wurde, die dann ihre Diplomarbeit geschrieben haben in der Zeit oder so.
Ja.
Ja.
Na gut, also wir haben den 25-Stunden-Rhythmus. Wir können, also wenn wir da in der Lage gewesen wären, wie die drei da jetzt sind, dann hätten wir wahrscheinlich auch nicht gewusst, was jetzt, ob es jetzt Tag oder Nacht ist.
Nein,
oder
das weiß man
Frühstück
nicht.
Oder Mittagessen.
Genau, das weißt du ganz schnell nicht mehr.
No.
Also ich meine, mir geht das so, dass ich mitten in der Nacht aufwache und überhaupt keine Idee habe, wie spät es ist. Also was weiß ich, dass ich aufwache und denke, oh, es müsste ja jetzt gleich Aufstehzeit sein. Also ich fühle mich einigermaßen wach und dann gucke ich auf die Uhr und stelle fest, ich habe gerade mal 2 Stunden geschlafen. Und das Gleiche genau umgekehrt, dass ich wach werde denke, auf die Uhr gucke und denke, was?
Bist du gerade
jetzt gleich aufstehen? Oh Gott.
Liegt doch erst 5 Minuten.
Genau, fühlt sich an wie 5 Minuten. Also ich werde sofort völlig, einmal schlafen, habe ich keine Idee mehr, wo ich bin, wenn ich keine äußeren Signale habe.
Wäre mal interessant, aber ich möchte es nicht ausprobieren. Also das, auf den, das könnte ich verzichten. Gut, aber sie haben auf jeden Fall Hunger und nachdem sie am Vorabend oder am das letzte Mal haben sie ja nicht schlecht gegessen. Ich glaube, das war ja ganz gut. Also ja. Dann müssen sie doch schon echt länger
lange geschlafen
haben. Ne? Also dann doch eher 24 Stunden. So, und dann wird die Vermutung aufgetan, dass die Unbekannten nicht die Absicht haben, uns Hungers sterben zu lassen. Sonst hätte das gestrige Abendessen keinen Sinn, genau. Es sei denn, man will uns messen, dann ist die Idee geboren, wie die Stefanie gerade schon gesagt hat, von wegen Hänsel und Gretel. Also wir machen erstmal das Hühnchen fett, um das, bevor wir es schlachten. Das machen wir heute auch so.
Ja.
Gar keine Frage.
Naja, aber dann kommt der Herr Aronnax mit einer nun ernsthaften Überlegung, dass wenn nun die Mannschaft dieses unterseeischen Fahrzeugs es bewahren muss, das Geheimnis, wenn es dieses Interesse schwerer wiegt als das Leben dreier Menschen, so halte ich unser Leben für gefährdet. Also das einzige Problem ist, bis jetzt ist dieses Fahrzeug geheim.
Technik
und alles. Diese, genau. Und diese drei Leute, ja, wenn das Geheimnis gewahrt werden muss, dann sind die drei Leute, die es jetzt kennen, natürlich im Weg.
Ich kann, dir das Geheimnis verraten, aber dann hinterher muss ich dich umbringen. Das ist
genau.
Ein geflügelter Spruch von einem Kollegen von mir. Er sagt das immer gerne.
Ja.
Aber damit bist du schon hier unten gelandet bei mir. Ich würde hier oben gerne nochmal ganz kurz auf das, was Herr Aronnax zu Ned Land sagt. Weg mit solchen Gedanken. Und besonders bringen sie sich nicht dadurch in Zorn gegen unsere Wirte, denn es könnte unsere Lage nur schlimmer machen. Das heißt, er möchte gerne, dass Ned Land von den negativen Gedanken wieder Abstand nimmt,
ja,
weil das etwas...
Er steigert sich da in was rein.
Was reinsteigert, genau. Und da habe ich gedacht, da gab es doch auch mal diese Geschichte, dann behalten Sie doch Ihren blöden Hammer.
Ja, ja.
Von Watzlawick. Von Paul Watzlawick, genau. Wo jemand zu Hause irgendwie ein Bild aufhängen will und braucht aber einen Hammer, weil er keinen hat und überlegt, ich könnte da den Nachbarn fragen. Und dann geht ihm durch den Kopf, oh, der war gestern so unfreundlich im Flur. Und dann setzen sich so mehrere Situationen in seiner Erinnerung zusammen, dass er immer unfreundlich war und überhaupt, der würde niemals mir den Hammer leihen und so weiter. Und steigert sich so in diese Überzeugung hinein, dass es für ihn völlig undenkbar ist, dass er überhaupt diesen Hammer bekommt. Dann geht er zu den Nachbarn, klingelt und schreit ihn dann an, ja, dann behalten Sie doch an. Ohne, dass es überhaupt eine Realsituation gegeben hat. Ist alles nur in seinem Kopf passiert.
Ja.
Und an dieses muss ich dann denken beim Lesen hier. Also man kann sich schon auch selber ein bisschen manipulieren.
Ja, ja, und ich meine, das macht er dann ja auch.
Genau, er
steigert sich da gut rein. Ne? Wozu soll das dienen, fragte Conseil. Es wird zum Klagen dienen, das ist schon etwas.
Wenigstens kann ich ordentlich schimpfen.
Ja. Genau.
Wenn ich sonst schon nichts kann und nichts zu essen kriege, kann ich ja wenigstens hier mal ein bisschen rumjammern.
So, und wer von euch kann mir jetzt, Sie wären fähig, Gratias vor dem Benedikter herzusagen? Erklären.
Ja,
Ich habe geknobelt, ich komme, also für mich ist das so, das ist, also ich nehme an, dass das irgendwie was mit Liturgie zu tun hat. Und da ist es ja festgeschrieben, wann welches Gebet und in welcher Reihenfolge und Gratias ist, für mich ist das Deo Gratias, Gratias, also Lob Gottes oder Gott sei Dank oder sowas. Dass das eine also immer zwingend hinter dem anderen kommt, aber hier heißt es, ja, du könntest das auch umdrehen, diesen Frevel begehen und lieber lieber des Hungers sterben, als sich beklagen. Könnte also das sein? Oder habt ihr das einfach so weggelesen? Und
du gesagt, ja, so. Ich habe mich auch drüber nachgedacht, ganz kurz.
Ich nicht. Wie fies.
Ja, also es gibt irgendwie so ein, keine Ahnung, was gibt's denn hier? Irgendwie solche Handschriften oder alte Drucke oder irgendwie sowas? Das Benedicte Gratias.
Von Martin Luther ist das irgendwie, glaube ich, ne? Oder?
Von Martin Luther gibt es eine satirische Umdichtung.
Ah, des Benedikte.
Des Benedikte Grat.
Und dann war das. Ich habe natürlich die gleiche Recherche gemacht, die ich gerade machte. Nichts anderes. Ich wurde dann fündig bei dem Begriff Benediktus. Mhm. Aber das ist natürlich die Frage, ist das jetzt, meint das dasselbe? Und ja, letztendlich bin ich bei Liturgie gelandet. Also da ist eben eine klare Abfolge und sie wären auch fähig, diese Abfolge zu ändern.
Ja, ich...
Aber vielleicht auch nur, weil das Latein ist. Dann bringe ich das sofort mit der Kirche in Verbindung.
Nee, das ist aber bestimmt. Also da, das hätte ich jetzt auch gedacht, dass das irgendwie aber
schwierig.
Na gut, dann freut mich ja, dass ich dann nicht mit alleine bin. Dann übergeben wir das den Hörerinnen und Hörern.
Genau, als vielleicht ist da ja irgendjemand religionskundig.
Ja, genau. Vielleicht gibt es da ja jemand, der kann uns erklären, was Gratias vor dem Benedikte herzusagen bedeuten könnte.
Ja.
Und springen wieder rein, wo Gerrit gerade schon war. Wenn man eine Mannschaft dieses unterseeischen Fahrzeugs es bewahren muss und wenn dieses Interesse schwerer wiegt als das Leben dreier Menschen. Also okay, das ist also das Geheimnis, wie diese Maschine, wie dieses Unterseeboot oder was immer funktioniert. Dann wird das ihr Ende bedeuten. Aber wenn das... Ja, oder sie werden halt Teil der Mannschaft. Ne? Das war ja auch eine Variante.
Genau, ja. Und das würde so lange gut gehen, bis sie dann wieder von irgendwem quasi anderen...
aufgegriffen werden.
Von einer anderen Fregatte irgendwie aufgetan werden und dann als Teil der Mannschaft möglicherweise
an der Rah hängen.
Todes sind.
Ja.
Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt verstehe ich diesen Satz erst. Also, dass sie dann sozusagen nicht gerettet werden durch die andere Fregatte, sondern dass sie eben als Piraten erkannt werden und dann mitgefangen gespielt wird.
Genau.
Ah, natürlich.
Mhm.
Und dann...
Und die Mannschaft samt uns, weil sie werden dann ja als Teil der Mannschaft wahrgenommen. Aber warum? Ich meine, die hätten sie doch, also ich meine, die kamen ja auch, wenn die Fregatte jetzt, also wenn ihr Schiff die jetzt eingesammelt hätte, dann hätten sie die doch auch nicht aufgeknüpft im ersten Schritt.
Sofort, mal direkt.
Unmittelbar.
Aber selbstverständlich, sofort.
Naja,
ohne Gerichtswaffen. Genau.
Alleine auf an Bord gewesen wäre.
Nein, aber... Natürlich nicht.
Ja, also schön.
Er hätte die einzeln harponiert, nacheinander.
Aber siehst du, ich meine, es ist ja auch die Idee von Ned Land. Der denkt, ne, zack, wirst du gefangen als Pirat, wirst du aufgeknüpft. Also hätte der das ja wahrscheinlich gemacht.
Ja.
Mhm. Ist schon gut, dass da noch ein paar andere dabei sind.
Ja.
Dass wir nicht nur den Ned Land hier haben.
Ich finde das, aber man hat uns so viel, ich weiß, noch nicht einen Vorschlag in dieser Hinsicht gemacht. Achso, aber damit meinen sie nicht den Vorschlag, irgendwie aufgeknüpft zu werden, sondern den Vorschlag, kommt, macht doch mit uns mit,
ja.
Seid doch Teil der Mannschaft. Ja. Also, denken wir nicht.
Brauchen wir jetzt auch gar nicht drüber zu diskutieren.
Keine, was muss man nicht machen?
Aber
alles zu seiner Zeit.
Ja. Ist von der Logik her ist das ja völlig richtig, dass man sagt, ich reg mich erst dann auf, wenn ich überhaupt Klarheit habe. Solange ich keine Klarheit habe, rege ich mich nicht auf. Ich könnte das nicht. Ich würde auch so vor mich hinsinnieren, wie Ned Land.
Was denn möglich ist.
Vielleicht das ist, macht ja auch
Sinn.
So.
Auf wahrscheinliche Szenarien sich vorzubereiten, macht schon Sinn.
Deswegen ist Besorgnis ein
Warum?
Guter Zustand, weil er, also Besorgnis ja bedeutet, dass ich im Kopf mir Gedanken mache, welche problematischen Situationen entstehen können.
Ja.
Und das aber in der Regel auch damit einhergeht, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man mit dieser Situation dann umgeht. Also man antizipiert ja schon auch mögliche
Lösungen.
Reaktionen oder Lösungen. Und wenn die Situation dann eintritt, ist man da schon quasi so mental ein bisschen drauf vorbereitet.
Also wenn man die positiven, die negativen oder die, ja, die Varianten gleichermaßen betrachten würde, würde ich das ja verstehen. Aber meine Erfahrung würde sagen, ich schieße mich auf einen wahrscheinlich sogar negatives Szenario ein und das ist dann ja, das Wahrscheinlichste.
Ja, aber das sind ja auch, also ich meine, es gibt einmal so eine, ich sag mal, eine sinnvolle Besorgnis, dass man einfach mal sich Sorgen macht, weil eine Situation eintreten könnte. Mhm. Und das kann sich natürlich auch verselbstständigen und in so Gedankenschleifen, aus denen man dann nicht mehr rauskommt. Mhm. Und dann ist es natürlich kontraproduktiv. Aber grundsätzlich ist eine gewisse Besorgnis oder sich mal Sorgen machen über irgendwas jetzt nichts, also eher was Positives.
Okay. Immer wachsam.
Immer wachsam. Naja, das ist ja wieder was anderes, immer wachsam.
Vorbereitet sein.
Ja.
Auf alle Eventualitäten.
Ja, wie heißt das? Be prepared for the, für das Unerwartete.
Unexpected.
Also unexpected, glaube ich, ja. Be prepared for the unexpected.
Ja, gut, okay, das ja auch noch. Das aber geht ja also auch es nicht. Geht jetzt hier eher um das Vorbereitetsein auf das, was sind erwartbare Möglichkeiten.
Ja. Naja,
was könnte passieren? Und dass man sich eher vorbereiten muss auf die weniger guten Ausgänge. Mhm. Also das hast du jetzt gerade so ein bisschen negativ dargestellt. Ich denke immer nur über die schlechten Sachen nach. Ja, über die guten brauchst du vielleicht auch nicht so viel nachzudenken. Das ist ja ganz schön und gut.
Ja, okay, aber das stimmt natürlich auch wieder.
Man muss sich schon eher auf die problematischen Dinge vorbereiten.
Ja. Ich hörte letztens, habe ich das nicht beim letzten Mal schon gesagt, diesen schönen Spruch, was ist der Unterschied zwischen dem Optimisten und dem Pessimisten? Das ist unabhängig davon, was der Pessimist oder der Optimist annimmt, nimmt das Schicksal seinen Lauf und der Optimist hat das bessere Leben gehabt. Bis dahin.
Ja, aber
das finde ich irgendwie so hübsch.
Aber der Pessimist überlebt das vielleicht, weil er sich darauf vorbereitet hat.
Wow, ja, das ist natürlich okay.
Ne, so, also platt, aber
er hat sich vorgestellt, das ist eine Falle. Da gehe ich jetzt nicht hin. Der Optimist ist reingefallen.
Genau.
Ja, genau. Na gut. Man muss es vielleicht nicht so kontraststark machen wie Ned Land gerade hier, ja. Aber vom Prinzip her hat er schon nicht ganz so den.
Genau. Den und ich meine, im Prinzip hier finde ich ja schon, dass der Herr Aronnax oder Ned Land sagt ja dann, wir werden dann gucken, dass wir eine Gelegenheit finden und dann die Gelegenheit ergreifen, um zum Beispiel das Schiff in unsere Hand zu bringen. Mhm. Und der Aronnax lässt das zwar, erwidert darauf nichts, aber ja, also er hat nie in diese Richtung gedacht und will auch gar nicht in die Richtung denken. Und das würde ich jetzt auch so sagen. Ja, es mag zwar unrealistisch sein, also unwahrscheinlich, nicht unrealistisch, sondern unwahrscheinlich sein, dass sich die Chance bietet, aber sich mal gedanklich darauf vorzubereiten, dass sich eine Chance bieten könnte, ist vielleicht gar nicht so dumm.
Ja, aber ich denke, dass Herr Aronnax eben auch noch sehr an das Gute und Edle in diesem hübschen Mann, ne? Ihr erinnert euch, glaubt, ja, so. Und das ist ja erst ganz am Ende, dass er da auch zweifelt und dann irgendwie die Wahrnehmung irgendwie sich verflüchtigt oder seine Erinnerung an diese Interpretation und er dann irgendwie sagt, vielleicht habe ich mich auch vertan und vielleicht ist es doch irgendwie nur ein unerbittlicher und grausamer Typ, dieser rätselhafte Mann, nicht weil er quasi so genetisch veranlagt ist, sondern weil es die Situation von ihm erfordert.
Ja.
So, und das kommt aber erst da, und Ned Land ist irgendwie halt von Anfang an auf diesem Gedanken, weil er vielleicht das Edle und Noble für das nicht so ein Auge hat.
Ja, meine, Ned ist ja schon so ganz schön, dieses mit den Kannibalen, ich komme nur mal darauf zurück, ist ja schon ganz schön abgedreht. Also ich meine, auf Kannibalen gibt es nun wirklich keinen Hinweis.
Und es gibt einen Steward, der einem ein Buffet, aufbaut, ja, und ja, die kriegen ja Klamotten und weiß ich nicht was, und dann, ja, das sind Kannibalen.
Genau. Und dann, also er sagt, wir werden des Hungers sterben. Moment, die haben uns gestern was zu essen gegeben. Warum hätten sie das tun sollen? Ja, dann will man uns wohl messen. Also ich meine so. Genau.
Ist egal, was sie machen, das ist auf jeden Fall falsch.
Falsch, genau.
Aber dieser Gedanke, kannibalistisch zu agieren, den haben sie ja sogar selber. Ne? Aber ja. Hier hinten kommt, aber sollte dieser Mann wirklich im Sinne haben, uns in diesem engen Kerker Hungers sterben zu lassen, uns den gräulichen Versuchungen preiszugeben, wozu des Hungers peinigende Qual treibt.
Also, dass sie Angst, also dass er Angst hat, dass man
sich gegenseitig.
Mhm. Und da kriegt er jetzt Angst. Ja, das was, hat ihm der Ned Land.
Was anderes kann denn das heißen?
Nein, das heißt das, aber ja, das, ja, bin ich das jetzt auch ein bisschen sehr abgedreht. Also.
Naja, aber ich sag mal, wenn ich jetzt mit Ned Land, also Ned Land sagt, das sind alles Kannibalen, also Ned Land hat auf jeden Fall diese Kannibalen-Variante in seinem Kopf und ich bin jetzt mit dem alleine.
Dann du zuerst.
Ja, genau. Also.
Naja. Aber hier, Aronnax gibt, also kann zumindest nachvollziehen, was passiert. Ne? Er schreibt ja hier, ich begriff übrigens, dass Ned Lands Ideen durch die Gedanken, welche sich seines Gehirns bemächtigten, sich verbitterten. Also seine Gedanken, also seine Ideen verbitterten sich durch seine Gedanken.
Ja.
Ist auch hübsch, ne? Zwischen Ideen und Gedanken nochmal zu unterscheiden.
Ja, und die Gedanken, die sich des Gehirns bemächtigten, normalerweise hätte man ja gedacht, dass das Produkte des Gehirns wären. Aber ja.
Also es ist wieder dieses Watzlawick-Dings. Also in dem ich kann meine Wirklichkeit durch mein Denken tatsächlich ein Stück weit beeinflussen. Oder zumindest ist das Motiv hier drin. Wie war das noch? Das ist das andere, von der Haltung zum Gehalt. Das ist diese Philosophie, je nachdem wie ich mich hinsetze oder welche Körper...
Das Sein bestimmt das Bewusstsein.
Ja, genau.
Also je nachdem, wie du den Stift in den Mund nimmst, ne? Mit dem, also quer zwischen die Lippen oder so wie so ein Strohhalm.
Okay.
Wenn du den Stift... Ja,
dann habe ich blaue Lippen. Und
dann, wenn du den so wie so ein Strohhalm, dann machst du so eine Schnute. Mhm. Und wenn du den so quer, dann ziehst du die Lippen auseinander, wie bei einem Lächeln. Und das beeinflusst deine Stimmung. Und dann bist du positiver gestimmt und machst deine Kreuzchen bei irgendeiner Befragung mehr in den positiven Bereich, wenn du den Stift quer im Mund hast.
Das ist bestimmt schon empirisch überprüft worden.
Yes.
Dann ist das ja doch ein Stimmungsbarometer, was ich hier in der Hand habe.
Nein, ein Stimmungsaufheller. Du musst ihn nur querlegen.
Okay, werde ich bei nächster Gelegenheit, wenn ich bei irgendeiner ganz trüben Sitzung
bin. Spätestens, wenn die anderen dich sehen und sich kaputt lachen, wird die Stimmung steigen.
Gerrit meldet sich.
Ja, sag was.
Ich wollte auf die Reproduktionskrise in der psychologischen Forschung hinweisen.
Du meinst, dass es nicht reproduziert, das Ergebnis?
Das ich nicht.
Wir könnten ja mal eine kleine Experimentalreihe dazu machen. Ich weiß nicht, das ist...
Also das lässt sich ja noch relativ einfach.
Ja.
Vielen Menschen, sogar Schülerinnen und Schülern.
Wenn es reproduzierbar ist, ist es einfach reproduzierbar. Aber es ist, also ich finde, das ist wieder so eine schöne psychologische Sache, die so schön klingt, dass jeder sie glaubt, auch wenn sie nur bei einem Experiment rausgekommen ist. Nur in einer Veröffentlichung steht.
Das ist, genau, es ist so schön einfach, mechanistisch.
Aber natürlich ist es so, also ich meine, ganz viele Psychotherapien beruhen ja auch darauf, dass du deine...
Also, es ist...
N gleich 2.
Ich rede jetzt einfach mal weiter.
Der Ruhm, den das Experiment weltweit rasch einheimste, schlug indes nach und nach in Spott um. Das Resultat wollte sich in Replikationsstudien partout nicht wieder einstellen. Im Jahr 2016 kam eine Meta-Analyse von 17 Experimenten zu dem Schluss, ein Stift lächeln lässt die Lächelnden kalt. Doch 2022 folgte die Ehrenrettung. Eine Großstudie in 19 Ländern mit fast 4000 Stiftlächelnden ergab und sie amüsieren sich doch, allerdings ist der Effekt schwach.
Ja, okay. Schwach. Aber ich meine, das ist ja okay. Also ich meine, dass jetzt so ein Stift nicht plötzlich ganz große Effekte hat, das hätten wir jetzt sofort geglaubt.
Und zurückgeht das tatsächlich wohl schon auf William James, der eben sagt, Gefühle sind die Folge von körperlichen Reaktionen. Mhm. Oder, ne, also, und das ist so im Prinzip, ne,
von der Haltung
her, wenn ich eben aufrecht, selbstbewusst sitze, dann fühle ich mich auch so. Wenn ich mich so hinfläze, dann fühle ich mich halt auch klein und mickrig. Und dann, genau, Fritz Strack hat das 1988 eben in Mannheim untersucht. Und und dann
wird es halt. Ich darf ich nochmal auf wie Verhaltenstherapien ja auch in diese Richtung gehen, dass du dir Methoden überlegst, wie du mit bestimmten Situationen umgehst und dann durch deine veränderte Umgangsweise die Situation tatsächlich anders auch wahrnimmst und dadurch auch dich anders fühlst, dass du kannst ganz viel ja an der Situation, an dem Äußeren nichts ändern, du kannst dich nur von innen ändern und das ist eben, dass du durch andere Haltung, durch andere Vorstellungen die Situation anders wahrnimmst und damit auch anders erlebst. Und also
ja, ich kann ja auch das Verhalten meiner Mitmenschen positiv oder negativ deuten. Also wenn es nicht jetzt eindeutig ist, sondern der Nachbar, der vielleicht grußlos an mir vorbeigeht, das kann ja Gründe haben, die gar nicht mit mir zu tun haben.
Genau. Ich
kann es aber so interpretieren. Denn das ist ein Ausdruck seiner Missachtung mir gegenüber. Vielleicht ist er gerade nur ganz in Gedanken. Und wenn er das hat mit mir ist gar nichts zu tun.
Zum Beispiel. Und dass ich eben, ja. Und dass ich eben durch eigene Haltung eben, jetzt durch körperliche Änderungen durchaus meine Gefühle beeinflussen kann.
Mach dich groß. Mach dich gerade. Genau. Brust, wie war das? Brust raus, Bauch rein. Ist ja wahrscheinlich auch so ein.
Genau.
So ein Stück weit. Das ist, glaube ich, die für Soldaten oder was, ne? Also gleich mal sich groß machen und Ausdruck von Kraft irgendwie. Einschüchtern, so.
Ja.
Die anderen einschüchtern.
Gerade stehen.
Nicht hängen lassen. Sich hängen lassen. Das ist ja auch schön doppeldeutig. Man kann sich so hängen lassen oder man kann sich auch gedanklich hängen lassen. Ja, oder so hängen. am Hochreck oder was, ja. Gut.
Ich hätte an so ein Faultier gedacht.
Das lässt sich auch hängen.
Ja.
Ist auch schön gemütlich, ist schön geruhig. Hat auch. So, also wir haben jetzt ganz lange gehört, was Ned Land hier Schön. Negatives
gesagt. Also ich wollte noch mal darauf hinweisen, ne, der hat Hunger, der Mann. Ich finde, da muss man ihm wirklich
Und wie?
Einiges.
Und wie. Das hat.
Von, da kann man ihm einiges verzeihen.
Von der Pein seines mächtigen Magens. Seines kräftigen Magens ja. getrieben.
Ja. Ich finde, das sollte man durchaus.
Du meinst, du hast sehr viel Verständnis für
ihn. Er ist einfach voll unterzuckert. So, ne? Also.
Hörst du auch zu denen, die hangry werden?
Ja.
Das sind hier die Leute mit dem Sixpack. Die können keinen Hunger vertragen.
Genau. Die haben keine Reserven.
Nee. Genau.
Da ist nur
Energieumsatz so groß.
Ja, da kriegt man dann, ich weiß noch nicht, warum man dann schlechte Laune kriegt, aber das ist dann einfach so. Da
braucht was zu essen. Jetzt.
Genau. Ja, so. Und.
Das verstehe ich ja dann nicht, wenn ich manchmal so höre, oh, wir haben Hunger, lass uns was kochen. Ja, mein Gott, das dauert doch nur eine halbe Stunde. Ich will jetzt was essen, ich habe Hunger. Wie geht das dann?
Anna? Ja, man kann ja während des Kochens schon ein bisschen
schnuppern.
Nebenher.
Schnabulieren.
Das Schlimmste.
Man muss ja mal probieren. Kosten, Vorkosten.
Richtig.
Vor dem Kochen schon mal ein kleines Müsli.
Okay, also er ist hoch aufgeladen, aber er verspricht ja dem Aronnax gegenüber,
ja,
dass
ja, er, ja, das ja, weiß ja, er ja, ja. Jeder weiß sofort, dass das ein Versprecher ist.
Sein Wahlversprechen.
Versprechen genau. Sie mir, dass Sie ohne allzu viel Zorn sich der Lage fügen wollen. Ich verspreche es Ihnen, erwiderte er in einem Ton, der wenig beruhigen konnte.
Genau, ist ein Wahlversprechen.
Ein Walfänger und ein Wahlversprechen, jawohl. Na gut, und so kommt es dann, wie es kommen musste. In dem Augenblick, als es draußen ein Geräusch vernehmen ließ, Fußtritte halten auf dem metallenen Boden und bevor sich aber ganz nachts regen konnte, den zurückzuhalten, weil der kann ja über den Unglücklichen hergefallen, also wahrscheinlich den Stuart,
Ja.
hat ihn zum Boden geworfen, fast ihn bei der Kehle und er Stuart, ach da steht es ja auch,
drohte zu ersticken.
Genau.
Und in diesem ganzen Tohuwabohu
kommt jetzt
weil wir plötzlich
der,
eine Stimme.
Der Mann mit der
sonoren
Stimme und der tollen Stirn und was weiß ich, den weit auseinanderstehenden Augen und sagt, beruhigen Sie sich.
Auf Französisch auch.
Ja, auf Französisch. Wer kann das auf Französisch sagen?
Mr. Land.
Monsieur Land.
Et vous, Monsieur Professeur, écoutez-moi. Keine Ahnung.
Ja, und da sind sie natürlich, also das müsste doch auch bei Ned Land ankommen, ne? Er ist ja auch ein halber Franzose.
Ja.
Also haben wir ja vorhin auch gehört.
Tanja, die unterhalten sich ja untereinander auf Französisch,
ach so, ja,
würde ich denken.
Es liest sich ja alles so deutsch, von daher. Aber
ja, das kann nur der Conseil.
Naja gut, aber es wird hier ja explizit betont, dass es eine französische Anrede
ist. Ja, weil ist. Der sie vorher so getan haben, als ob sie nichts verstehen. Sie haben ja ihre Geschichte tausendmal erzählt und sie haben mit Französisch angefangen.
Mhm. Ja. Das war sogar die ausschweifendste, glaube ich, ne?
Ja.
Von Aronnax persönlich. Ja, und damit haben wir einen Cliffhanger der besten Sorte.
Was jetzt?
Beruhigen Sie sich, wollen Sie mich anhören. Sie wollen und Sie, Herr Professor, wollen mich anhören.
Genau.
Tja.
Ich lese das hier, als wenn es eine sanfte und freundliche Ansprache wäre, aber das gibt der Text gar nicht her. Das ist meine eigene Vorstellung. Wahrscheinlich nur, weil dieser Kontrast.
Ja.
Zwischen diesem Gewaltakt, den der Ned
Land macht. Also du meinst, statt beruhigen Sie sich, Meister Land.
Ach so,
und Sie, Herr Professor, wollen Sie mich anhören.
Könnte es auch heißen, beruhigen Sie sich, Mr. Land. Und Sie, Professor, wollen mich anhören.
Ja, hören wir zu.
Ja auch
Sie hören jetzt
aber
zu.
Hier mal, ne?
Ist auch ein Ausrufungszeichen am Ende.
Ja.
Könnte auch so gelesen werden.
Aber
ich
finde,
hab's auch genau anders.
Als mich plötzlich eine französische Anrede an meine Stelle fesselte. Das hört sich irgendwie so.
Hört sich nicht so.
Nee, hört sich nicht so aufbrausend an, sondern hört sich so schmeichlerisch, was ne, schmeichelt sich so rein und eben in dem Kontrast zu der Situation ist man erstmal irritiert und Ja.
Ja, gut, aber trotzdem, also ich meine, wenn da jetzt stehen würde, als ich plötzlich eine französische Anrede an meine Stelle stoppte oder so, dann.
Ja, und auch, ich meine, man müsste jetzt mal wieder ins Original gucken, ne? Also diese Übersetzung mit die französische Anrede. Ne? Also wenn es jetzt irgendwie heißt, also ich finde dieses Anrede klingt ja auch irgendwie sehr, weiß ich nicht, sehr, sehr, sehr bedächtig.
Ja.
Eine Anrede.
Eine Anrede.
Ja, gut. Ich hätte jetzt einfach so das gesprochene Wort, also das französisch gesprochene Wort, egal. Aber ich bin mir verwundert. Also das, ich habe tatsächlich gedacht, da kommt jetzt plötzlich Ruhe rein und Freundlichkeit und so weiter. Und
aber Erklärung. Das steht da gar nicht, ne?
Das steht da gar nicht.
Nee, aber es ist das, was man so denkt.
Ja, das ist raffiniert. Raffiniert. Jetzt bin ich mal echt gespannt, wie das jetzt weitergeht.
Ja, aber irgendwie finde ich, ja, weiß ich nicht, klar, es wird jetzt auch nicht explizit gesagt, aber man denkt ja sofort an den Chef, ne? So. Und der wurde ja schon als sehr distinguierter Herr irgendwie auch.
Eingeführt.
Ja, gut, okay.
Ja, der schreit nie. Der tritt nur bedacht und überlegt auf.
Ja, ja. Hat er
ein Schachspieler.
Genau.
Der, gar nicht
der schreit hat Unrecht.
Ja.
Mein Gott,
beruhigt sie sich, Meister.
Was gibt es für unendliche Redewendungen? Aber auf jeden Fall interessant, wie man Texte oder Situationen auch schreiben kann, ohne sie zu schreiben.
Ja. Also hättet ihr mich irritiert angeschaut, wenn ich es anders gelesen hätte?
Ja.
Wahrscheinlich ja.
Ja.
Ich habe genau das so verstanden, wie du es vorgelesen hast. Aber jetzt erst nur beim nochmal nachlesen kommt mir die Idee.
Steht da ja gar nicht.
Könnte ja auch anders gemeint sein. Ja. Nein, es ist Absicht. Er hat genau das bei uns erzeugen wollen.
Ja, das war sein tiefer literarischer Sinn.
Genau.
Der
holzschnittartig. Wie wurde es noch bezeichnet?
Ja, ja, holzschnittartig passt, glaube ich.
Mit der groben Axt geklopft. Ja. Genau.
Da.
Oh, passt genau zu mir. Also das ist genau, wie ich es verstehen kann. Wunderbar. Gut, dann schließen wir die Interpretation dieses
Interpretationswerkstatt.
9. Kapitels, überschrieben mit Ned Lands Zorn in der für uns 98. Ausgabe, hiermit ab, würde ich vorschlagen.
Tun wir dies und harren der Dinge, die da weiterkommen werden, in Kapitel. Wenn, halten Sie auch wieder ein, wenn Sie.
Wenn es heißt, 10. Kapitel.
Das verraten wir jetzt natürlich nicht, wie das 10. Kapitel überschrieben ist.
Alles klar. Dann sagen wir Dankeschön fürs Vorlesen, Stefanie. Danke fürs Recherchieren, Gerrit.
Danke fürs Moderieren, Martin.
Genau. Danke und Wikipedia und anderen Internetquellen. Google versuchen.
Und genau, und den Damen und Herren an dem
Empfangsgeräten
dort draußen im Äther oder wie auch immer.
Im Ätherraum.
Im großen Internet.
Für die Aufmerksamkeit. Genau. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.